Willkommen zu einer neuen Folge bei Speed Change Repeat mit Jonathan Pfaffenroth und
Benjamin Lehmann.
Heute zu Gast bei Gunnar Froh in Hamburg bei Wunder Mobility. Gunnar, du bist der Gründer von Wunder Mobility. Danke, dass wir heute bei dir da sein dürfen.
Sehr gerne, herzlich willkommen.
Wir stellen unseren Gästen eigentlich immer die erste Frage ist eigentlich immer dieselbe. Und zwar möchten wir, dass du einmal kurz erzählst, wer Gunnar ist. So einmal kurz so Storytelling-mäßig durch dein Leben gehst, was so deine Stationen sind, wo du mal angefangen hast, was dich so geprägt hat, wie du im Endeffekt heute hier gelandet bist, wo du auch immer bist.
Okay. Ich bin Vater von zwei kleinen Söhnen. Der eine ist 9 Monate, der andere ist 3 Jahre und dann gleichzeitig auch Gründer von Wunder Mobility. Und ich habe ursprünglich angefangen, mich mit Operations Management zu beschäftigen, also im Studium, und dann auch in der Beratung angefangen zu arbeiten bei McKinsey und auch in dem Umfeld meine ersten Erfahrungen gemacht und dort eine Promotion angefangen nach einigen Jahren, weil im klassischen Umfeld Titel ja wichtig sind. In der Promotion aber auch eigentlich 3 verschiedene Startup-Ideen ausprobiert und ein bisschen das Ziel verfolgt, am Ende der Promotion in selbstständiger, in eigener Arbeit zu sein. Und eine dieser Ideen wurde 2011 von Airbnb übernommen, als Airbnb in den USA ungefähr 30 Leute hatte und wir 5 in Deutschland waren. Und Airbnb an dieser Schwelle stand, möglichst schnell auch nach Europa expandieren zu müssen, so dass ich dann die Promotion erst pausiert habe und später einige Jahre danach dann komplett an den Nagel gehängt habe, weil Airbnb sich immer schneller und schneller entwickelt hat. Wir haben am Anfang nur wenig Funding gehabt und kurz darauf immer mehr. Und das Team ist in den 3 Jahren, die ich nur ungefähr da war, von 35 auf dann 1500 Leute gewachsen. Und ich habe in der Zeit zwar in Deutschland gewohnt und auch primär in Europa gearbeitet, bin aber jeden Monat in San Francisco gewesen, teilweise kurz für 2-3 Tage und teilweise auch länger. Und ich habe dann meistens nicht nur die Kollegen bei Airbnb getroffen und dort gearbeitet, sondern immer auch andere Gründer dort gefragt, ob ich die mal treffen kann, ob wir uns mal austauschen könnten und so. Und das ein bisschen genutzt, um auch selber meinen Horizont da in die Richtung zu erweitern. Und habe davon stark profitiert, dass die Gründer da und Investoren da in der Regel sehr, sehr offen waren und einen eingeladen haben und gesagt haben, kann ich auf einen Kaffee vorbeikommen, ich finde das toll, was ihr macht. Und hat eigentlich niemand das abgelehnt. Habe da viele Modelle und Ideen und so gesehen und Leute kennengelernt, und eine Gruppe, die mir da vorgestellt wurde, die die gleichen Investoren bekommen hat wie Airbnb zu der Zeit, waren die Lyft-Gründer, und mit denen haben wir uns auch viel ausgetauscht. Dieser Austausch hält auch immer noch an, und die haben damals ein Produkt gepusht, was mich eigentlich sehr, sehr interessiert hat. Eines der vorherigen Gründungen war auch im Bereich Mobilität, und Airbnb hatte nach 3 Jahren eine Größe erreicht, in der vieles mehr zentralisiert wurde und ich mir eigentlich überlegen musste, ob ich nun ganz nach San Francisco gehe oder ein neues Thema hier anfange. Und ganz nach San Francisco gehen wollte ich zu der Zeit nicht, auch aus privaten Gründen. Ist ja auch dann später sozusagen diese Familie entstanden. Sondern ich habe dann 5 oder 6 Investoren gefragt, so typische Verdächtige in Deutschland, ob sie investieren würden, wenn ich ein erstes Ridesharing in Deutschland gründe. Und die 5 oder 6 Leute haben dann alle ja gesagt, sodass es ganz entscheidend relativ einfach war. Und wir vor ungefähr 5 Jahren, 2014, das erste Ridesharing in Deutschland gelauncht haben. Das war in Hamburg und Berlin und hat aber nur für 6 Monate in Deutschland operiert, weil der Widerstand dagegen hier sehr groß war.
Widerstand von wem?
Wir haben zuerst zuerst von Seiten der Taxi-Lobby und dann zunehmend auch aus der Politik, also von den Verantwortlichen in den Städten und dann auch Verantwortlichen auf Bundesebene. Das ist immer relativ schnell immer weiter eskaliert, bis zu Terminen im Kanzleramt und Tagesschau, die in unser Büro gekommen ist, was einerseits eine interessante Erfahrung an sich ist, aber andererseits keine Grundlage, um dann hier ein neues Startup aufzuziehen, wo vielleicht die Ressourcen auch noch begrenzt sind und man eigentlich das Geld nicht für Anwälte und vielleicht Krisenmanagement in der PR ausgeben will, sondern einfach natürlich das Produkt launchen will und ausbauen will. Und so haben wir dann viel früher als ursprünglich geplant dieses Ridesharing-Produkt ins Ausland gebracht und einige Jahre dort betrieben, bis wir vor inzwischen zweieinhalb Jahren eine interessante Erfahrung gemacht haben, im Endeffekt mit einem großen Autohersteller, der dann gesagt hat, ja, wir müssen hier jetzt auch viel mehr machen, wir würden gerne eure Firma übernehmen, und wir haben uns überlegt, zu welchen Parametern wir das machen würden. Und alles abgeklopft und einige Monate der Due Diligence und Verhandlungen mit Anwälten durchgemacht, und am Ende war alles so, wie wir es quasi gefordert hatten und unterschriftsreif. Und dann haben wir festgestellt und emotional mehr als rational gemerkt, dass wir das eigentlich gar nicht wollen und gar nicht in diesem Unternehmen unbedingt oder in einem Teil eines größeren Unternehmens sein wollen, sondern das selbstständig viel länger fahren wollen. Das hat aber für uns einen ganz wichtigen Switch ausgelöst, weil wir damals gesagt haben, die Firma verkaufen wollen wir nicht, aber wir können gerne Technologie als Lizenz auch anbieten. Mhm. Und das haben wir seither immer mehr gemacht, und das ist heute zu 100% das, was wir mit der Firma machen. Wir liefern Technologie für neue Mobility Services an B2B und B2G Kunden. Und wenn wir hier rausgehen aus dem Meetingraum und in diesen Cafeteria-Bereich gehen, dann gibt es eine Wand, die die ganzen Logos der Kunden zeigt, wo jede Woche die neue Logos aufgehängt werden. Wir schließen seit vielen Monaten dieses Jahr jede Woche 2 bis 4 neue Kunden ab, irgendwo auf der Welt. Oft kleinere Operator, die irgendwo in Saudi-Arabien, auf Island, in Sacramento, irgendwo auf der Welt ihren Service starten. Manchmal auch größere. Es sind inzwischen alle deutschen Autohersteller, auch ausländische Autohersteller, Kunden, und manchmal jetzt auch Städte. Und es hat sich im Endeffekt so ein Produktportfolio rausgebildet von im Augenblick 6 öffentlich vermarkteten Produkten, die verschiedene Softwarelösungen im Bereich New Mobility eigentlich sind. Und wir sind dieses Jahr auf jeden Fall weltweit das am schnellsten wachsende Unternehmen in diesem Bereich Technologie für neue Mobility Services. Schließen viel schneller neue Kunden ab und sind auch viel internationaler als Wettbewerber. Und das Team wächst auch inzwischen entsprechend schnell. Wir sind im Augenblick ungefähr 150 Leute hier und wollen 60 bis 80 weitere bis zum Jahresende einstellen. Die meisten davon sind im Product and Engineering, und fast alle sitzen in Hamburg, und es gibt dann noch einen zweiten Standort in Deutschland und in einigen Wochen den ersten Standort in den USA, wo wir im Endeffekt auch viel Sales machen wollen, weil mehr als die Hälfte von diesem weltweiten Markt für solche Lösungen eigentlich in den USA ist.
Super spannend. Du hast mir sind gefühlt 1 Million Fragen eingefallen. Wir versuchen die gleich mal alle abzuarbeiten, solange die Zeit reicht. Ich würde noch mal einmal auf die Zeit bei Airbnb zurückgehen, beziehungsweise für dein erstes Startup, was du ja relativ früh verkauft hast. Kannst du noch einmal aus der Zeit vielleicht so ein, zwei Momente hervorheben, die dich wirklich da geprägt haben, oder wo du sagst, da hast du echt viel mitgenommen, oder was halt so wirklich ein großes Learning war, vielleicht einmal aus dem Aufbau der Firma selbst in Deutschland, aber dann auch in der Zeit halt mit der Zusammenarbeit, sagen wir mal, mit Airbnb oder mit den Leuten dort in Amerika?
Ich habe in der Zeit an der WHU promoviert, also eine Business School in Deutschland, in der es auch sehr viele Doktoranden gibt, ungefähr 300 zu der Zeit, und die viel auch zusammen Zeit verbringen und auch über Business-Ideen sprechen oder Gründungsideen und so weiter. Und in der Regel ist das so, dass alle Ideen, die da durch den Raum geworfen werden, ganz klar überall, nicht nur an der WU, wahrscheinlich auch damit kommentiert werden, die Idee hatten wir auch schon mal. Oder das macht schon der und der da drüben und so. Und es ist natürlich fast so, dass es eigentlich keine neuen Ideen gibt. Es sind Dinge, die es irgendwie in irgendeiner Form irgendwo schon mal gibt und so weiter. Und ich habe aber trotzdem mit verschiedenen Leuten, also 3 verschiedene Sachen haben wir eigentlich parallel ausprobiert, einfach angefangen, Dinge etwas aufzubauen, ein Produkt aufzubauen, zu gucken, wie dann da die Reaktion ist, wie weit wir damit kommen, einfach darüber dann auch zu lernen. Und das ist die wichtigste erste Erfahrung gewesen in diesem Umfeld Gründen. Also es ist total wichtig, etwas anzufangen. Es ist dann ein Riesenunterschied zwischen, diese Idee kennen wir prinzipiell schon, oder wir haben die vielleicht sogar ein bisschen recherchiert und wir kennen die ganz im Detail, zu wir machen hier etwas. Also in dem Augenblick, wo man vom Konzeptionellen in ein Projekt übergeht, in ein konkretes Produkt, entstehen plötzlich ganz viele Optionen, also wie Realoptionen, wenn man so will. Auf dieser Basis kann man plötzlich auch vielleicht unerwartetes Feedback machen oder auch in Situationen, die sich im Markt ergeben, plötzlich handeln, plötzlich einen Deal machen. Und das war im Endeffekt so mit Airbnb 2011, dass klar wurde in diesem Umfeld, dass im Bereich Home-Sharing, Apartment-Sharing möglicherweise viel mehr darunter steckt, als man auf den ersten Blick denkt. Und auch größere Player da jetzt reingehen würden und versuchen, diesen initialen Erfolg von Airbnb in den USA zu wiederholen oder vielleicht sozusagen Airbnb dann auch zu verdrängen. Und in diesem Augenblick hatten wir im Endeffekt ein bestehendes Business in dem Bereich. Und ich habe dann, das ist der zweite Punkt, neben dem auf jeden Fall anfangen, ist natürlich so ein bisschen die Grenzen zu überschreiten. Ich habe dann die Airbnb-Gründer zwar nicht gekannt, aber mit irgendwie dem Raten von E-Mail-Adressen, die einfach angeschrieben und konkrete Vorschläge gemacht und gesagt, ihr habt hier was Spannendes, aber ihr werdet da demnächst ein Problem haben, vielleicht teilweise euch auch nicht so ganz bewusst, wie stark, und wir könnten da was zusammen machen. Und da ist dann der Kontakt entstanden. Also nach dieser E-Mail ungefähr 1-2 Tage später ein Telefonkontakt und weitere Tage später der Besuch in den USA, wo es natürlich auch so ist, dass die nicht sagen, dann schicken wir hier das, der Flug geht auf unsere Rechnung oder irgendwie, das ist völlig unklar. Also es ist dann einfach ein privater Flug, der dann spontan dahin geht, wo nicht ganz klar ist, wen man dann da treffen wird oder wann genau man dann auch vielleicht zurückfliegen wird oder so. Sondern wirklich da so ein bisschen an dem vielleicht normalen System vorbei von, ich stelle euch jetzt mal vor und dann sagt mir bitte, wenn ihr dann wirklich interessiert seid, dann komme ich auch wirklich oder so, sondern wirklich das viel stärker zu machen. Und Airbnb war in dieser Phase so früh, dass also die Firma unter 20 Millionen Funding hatte und auch im Endeffekt nicht in der Lage war, irgendwelche formellen Agreements zu machen, sondern es waren Handshake Agreements, mit denen wir dann danach einfach losgelegt haben, etwas zu tun. Und Airbnb hatte zwar ein sehr kleines, aber extrem starkes Team von wirklich einzelnen, ja, Stars in ihren verschiedenen Bereichen, würde ich sagen, relativ viele, sodass dieses Team, obwohl das noch viele Monate eigentlich kleiner war als andere, die dann versucht haben, das sozusagen zu attackieren oder nachzubauen, immer schneller performt hat und wo ganz viel dezentrale Entscheidungen getroffen wurden, Leute sich ganz, ganz stark reingehängt haben, wirklich ganz stark hinter diesem Erfolg standen. Und zwar hat sich da natürlich auch stark verändert in den Jahren, das ist ganz stark professionalisiert worden, sehr schnell und so. Also da konnte man vieles an Learning mitnehmen und das tragen wir heute noch hier rein, unter anderem in Form eines Coaches, der damals schon da vor Ort war, der so der vom Anfang an bis heute dann der Coach dieser Airbnb-Gründer ist, und der ist über 60, der hat vorher schon andere gecoacht, und seine Frau coacht Sheryl Sandberg und er hat für die Google-Gründer gearbeitet und so weiter. Und vor 2-3 Jahren haben wir ihn gefragt, ob er uns jemanden in Deutschland empfehlen kann. Dann hat er gesagt, das könnte ich, aber eigentlich würde ich das gerne selber machen. Dann haben wir gesagt, hey, wir können dich dann gar nicht bezahlen, das ist ihm aber egal, es geht ihm da nicht mehr darum. Und er kommt alle 4 bis 6 Wochen hierher. Wahnsinnig. Und jede Woche telefonieren auch viele aus dem Team mit dem. Also da versuchen wir wirklich Sachen gezielt von da mitzunehmen. Einzelne Leute von Airbnb sind jetzt hier im Team, aber auch so strukturiert wie eine Arbeit mit dem, dass wir dann sagen, wir müssen nicht... Wir müssen manchmal hier rauszoomen aus diesem unmittelbaren Umfeld, auch in Hamburg, und überlegen, wie ambitioniert denken Leute in anderen Teilen der Welt, und dann aber auch deren Learnings manchmal hier reinholen und nicht alles mit so Learning by Doing, sondern schon auch von denen lernen und von profitieren.
Was ist sein Background?
Seine Frau und er haben quasi eine Kommunikationsberatung und Coaching-Business mit 60 Mitarbeitern in San Francisco, London, New York so. Aha. Und die beiden arbeiten quasi so als private Coaches für einige Gründer seit 30 Jahren ungefähr. Okay. Und helfen dabei quasi Patterns zu entdecken, die, wenn Tech-Firmen schnell wachsen, immer wieder kommen können. Und lernen dann die Teams relativ gut kennen und gehen dann relativ granular vor und sagen, okay, da gibt's Leute, die, du hast es schon vielleicht ein paar Mal gesagt oder so, aber da ist es noch nicht ankommen, musst du nochmal wiederholen. Und da ist jemand, der wird demnächst vielleicht dann gelangweilt sein oder so. Du musst den dann in eine andere Richtung entwickeln. Die helfen einfach im Aufbau dieser Teams. Heftig. Wahnsinn. Das zu reflektieren, was da stattfindet, weil die das schon oft vorher dann auch gesehen haben und sich Dinge auch vielleicht wiederholen.
Krass. Die Erfahrung ist, denke ich, sehr, sehr wertvoll.
Ich finde das super interessant, weil das sind so Menschen, von denen du ja niemals was hörst. Du siehst also auch so von dieser, ja, ich sag mal so im normalen Kontext, sag ich mal, ne? Du, klar, Airbnb und alles, und wenn vor allen Dingen, ich sag mal, auch jetzt Leute, die sich ja jetzt mit Startups beschäftigen oder wie auch immer, aber du wirst jetzt nie irgendwie, jetzt sagen wir mal, irgendwie an jetzt so spezielle Leute oder Mentoren denken, die jetzt, keine Ahnung, echt so
krass. Über so eine lange Zeit hinweg eigentlich so prägend sind.
Ja, das ist echt heftig.
Es gibt auf jeden Fall in den USA, glaube ich, eine ganze Gruppe von Leuten. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr viele solche Berater sozusagen in Anspruch nehmen oder Coaches. Und das ist vielleicht hier in Deutschland ein bisschen weniger üblich ist, weil vielleicht das ein bisschen unklar ist, was dann die genaue Aufgabe von denen ist. In der Regel sind die ja vielleicht auch relativ teuer. Wir hatten dann vielleicht Glück, dass wir uns schon kannte und gesagt hat, ich mach's einfach erstmal so. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Wert wirklich auf dem Spiel steht, wenn Startups anfangen, größer zu werden, also unser Unternehmenswert ist in den letzten weniger als 10 Monaten um über 100 Millionen gestiegen. Und wenn dabei ein paar Entscheidungen richtig gemacht werden, dann kann der das, was das kostet, dass er dann herfliegt oder so, das natürlich locker reinspielen. Ich denke, dass man da wirklich auf die Erfahrung von Externen auch teilweise setzen kann. Ja. Dass eine gute Mischung ist von den vielleicht Teammitgliedern, die hier noch so mit ganz viel Drive starten und so und Sachen neu machen wollen, und dann auch Einzelnen, die das schon ganz oft gesehen haben und dann so ihre bisschen Ruhe da reinbringen.
Ja, cool. Wenn du sagst, in den letzten 10 Monaten 100 Millionen, das ich denke mal, die Leute, die sich so ein bisschen mit der Mobility-Szene so befassen, werden sich denken, okay, makes sense. Und jetzt würde ich ganz gerne mal so den Jump machen. So, du hast gesagt, okay, du hast dich ein bisschen mit den Lyft-Kunden ausgetauscht gehabt und bist dann nach Deutschland gegangen, hast gesagt, okay, wer wird das unterstützen, wenn ich jetzt ein Ridesharing-Unternehmen aufbaue? Wie siehst du eigentlich ich würde ganz gerne von dir erklärt bekommen, wie du die Entwicklung generell in dem ganzen Mobility-Bereich siehst. Also vor allen Dingen jetzt, ich sag mal, man kann ja echt krass so die Entwicklung eigentlich beobachten, vor allen Dingen jetzt mit den OEMs, okay, die haben eigentlich jetzt schon vor ein paar Jahren mit ihren eigenen, sagen wir mal, Ride-Sharing-Services oder Mobility-Services angefangen, vor allen Dingen immer mehr und mehr kommuniziert, ja, wir werden nicht mehr an den Autos verdienen, sondern wir werden am Mobility-Service quasi verdienen. Was ist da so dein Take on? Also woran liegt das und was ist der Grund dafür, dass es sich so entwickelt, wie es sich jetzt gerade entwickelt?
Also da sind jetzt viele Komponenten drin. Ich denke, dass man sich verschiedene Sachen klar machen muss. Das eine ist, dass diese ganze Transition in Mobility sich extrem langsam vollzieht, also über 10 Jahre auf jeden Fall. Uber ist jetzt schon fast 10 Jahre oder über 10 Jahre alt, auf jeden Fall, genau. Und MyTaxi auch und so weiter. Und trotzdem sind nur ungefähr 1% der Fahrten in den USA Ridesharing-Trips und in Europa noch weniger. Und diese Profit-Pools, mit denen die traditionellen Hersteller zum Beispiel ihre Gewinne gemacht haben, werden auch nicht verschwinden. Also wenn man sich Analysen von McKinsey zum Beispiel anschaut, dann rechnen die damit, dass man weiterhin sogar mehr Umsatz, Profit mit dem Herstellen von Autos machen kann, während vielleicht in einigen entwickelten Städten die Anzahl Fahrzeuge pro Haushalt sinken könnte oder so, steigt die in anderen Regionen der Welt immer noch weiter und so. Und es gibt aber von diesem ganzen Wachstum von Umsatzpotenzial und Profit Pool in Mobility kommt der Großteil des Wachstums von diesen neuen Services. Und generell hält eben in diese Wertschöpfung immer mehr dann auch Software Einzug, die vielleicht entweder Minimum das Frontend bildet, wie Leute Mobilität konsumieren, oder auch vielleicht tiefer unten liegt, da, wo die Fahrzeuge dann vielleicht schlauer werden und einzelne Funktionen vielleicht autonom performen können. Und da ist natürlich dann eine spannende Frage, wo sich Kernkompetenzen hin verschieben und ob es auch möglich sein wird, für traditionelle Anbieter diese neuen Kompetenzen vielleicht im Bereich in Richtung Software, wie stark die auch in-house aufgebaut werden können. Das ist nie ein Entweder-Oder, glaube ich, sondern es ist ganz klar, dass zum Beispiel OEMs heute schon Software in-house machen und auch noch stark sich ausbauen wollen. Und wir gehen davon aus, dass es in Mobilität oder in neuen Mobility Services, während das Ganze sich weiterentwickelt, auch so Wertschöpfungsketten geben wird, dass das Endprodukt aus verschiedenen, von der Interaktion verschiedener Player eigentlich wächst. Also da hat jemand das Fahrzeug gebaut, jemand hat Software gebaut, jemand betreibt das vielleicht und wartet und lädt die neu und repositioniert die und so weiter. Und wenn man sich das traditionelle Geschäft dieser Player anschaut, dann arbeiten die halt schon heute in sehr komplexen Wertschöpfungsketten, wo zum Beispiel bei den Autoherstellern 80% der Wertschöpfung im globalen Durchschnitt gerade von Zulieferern kommt und wo es auch interessante Abhängigkeiten von Zulieferern gibt, aber eben auch immer gut ausbalanciert, nicht zu stark von einem. Und ich denke, dass die Player in diesem Umfeld jeder vielleicht mehrere Sachen machen, aber auch im Wesentlichen ihre Kernkompetenzen haben und dass es doch unwahrscheinlich ist, dass zum Beispiel ein Herr Kelenius den Daimler wirklich zu einem Softwareunternehmen machen kann. Ich denke, dass das vielleicht aber auch gar nicht nötig ist, weil der nämlich Skills hat, an denen sich jetzt zum Beispiel eine neuere Firma wie Tesla sehr schwer tut. Und während Herr Kelenius sagt, ich mache Daimler zur Softwarefirma, sagt Elon Musk, diese Fähigkeit, zu hoher Qualität weltweit manufacturen zu können, ist was völlig Unterschätztes, was er jetzt sozusagen gerade merkt, ob er das dann überhaupt aufbauen kann. Ich denke, dass wir als Supplier in diesem Bereich unsere Kernkompetenz in der Software sehen und zum einen darauf setzen, dass das so eine Value Chain sein wird und viele Traditionelle da zwar etwas machen werden, aber immer auch gerne zukaufen, weil es nicht wirklich zu ihrer Kultur passt, die sie da gebaut haben, die vielleicht primär eine Planungskultur ist, um weltweit so ein komplexes Supply Chain managen zu können und eben nicht eine agile Softwarekultur. Und zum anderen auch, dass sich, wenn diese Mobility Services halt größer werden, dass sich dann die Rolle der Städte nochmal stark ändern könnte. Nämlich insofern, als viele der Meinung sein könnten, dass das eigentlich eine Art öffentlicher Nahverkehr ist, der da stattfindet. Die größten Betreiber von Bikesharing-Flotten in Deutschland sind ja in der Regel die ÖPNV-Betreiber, die Städte, das Stadtrat in Hamburg zum Beispiel. Und es ist ein kleiner Schritt von da aus zu sagen, vielleicht sollten wir als Stadt dann auch irgendwann Scooter oder Fahrzeuge oder zur Verfügung stellen. Oder dass Teil unserer Busflotten nicht völlig, sag ich mal, geplant in immer den gleichen Fahrzeugen, die gleichen Routen abfährt, sondern auch dynamisch geroutet wird. Also eigentlich das gleiche Produkt, wie ein Moja heute anbietet. Und wenn diese öffentlichen Operator diese Services auch zur Verfügung stellen wollen, dann denken wir, dass die eben auch die Software dafür nicht in-house bauen werden, sondern dass das auch vielleicht eine interessante Kundengruppe ist. Und das ist dann im Wesentlichen eine politische Entscheidung, zu welchem Grad der ÖPNV zurückgefahren werden soll und vielleicht privaten Anbietern überlassen werden sollte oder dass von Städten auch diese neuen Produkte, diese neuen Möglichkeiten von Städten auch angeboten werden. Und ich denke, dass im Augenblick in Europa die Wiese wirklich eher dahin geht, dass ÖPNV vielleicht sogar noch attraktiver werden soll. Selbst die CDU möchte eventuell den ÖPNV kostenlos anbieten in manchen Städten oder das auch pilotieren und nicht eigentlich privatisiert werden soll gerade. Und damit ergibt sich so eine Möglichkeit für einen Software-Supplier in dem Bereich, den alten Incumbents was zuzuliefern, vielleicht auch Städten und dann auch einer dritten Gruppe, die wir eben jetzt auch immer mehr sehen, nämlich so die lokalen Operator, wo jemand, der vorher gar nicht vielleicht Mobilität war, sondern vielleicht Hotels betrieben hat oder irgendein Unternehmer jedenfalls lokales, jetzt anfängt, ein Scooter-Sharing zu starten oder Carsharings und so weiter. Und in diesem dritten Bereich, wo halt so ein Longtail von Operatoren entsteht, die lokale Vorteile nutzen und es nutzen, dass die Barriers to Entry total gering sind, weil jeder die Software von uns lizenzieren kann und ja, es ist halt relativ einfach, so einen Service zu starten. In dem dritten Bereich ist diese Wende in Mobilität eigentlich ein bisschen ähnlich auch wie die Energiewende. Also wo vorher so zentral von Incumbents mit sehr viel Kapital Energie produziert wurde und jetzt zunehmend auch dezentral. Also 10 Landwirte tun sich zusammen und machen einen Windpark quasi so, dezentrale Energieproduktion, ist das möglicherweise in Zukunft in Mobilität auch so, dass ein Teil des Profitpools nicht bei einigen Großen liegt, die ganz viel am Anfang investieren können, sondern bei vielen lokalen Operatoren. Und das sind auch wieder gute Kunden, weil die auch nicht ihren eigenen Data Scientist einstellen oder so, sondern einfach diese Software lizenzieren, die sie ab dem ersten oder ab den ersten 50 Fahrzeugen dann auch sehr günstig beziehen können. Da sehen wir eine große Chance für Softwareanbieter in dem Bereich.
Okay. Das heißt, du hast im Endeffekt diese, also du hast drei Bereiche, so wie ihr das seht, ne? Also ihr sagt, okay, Hardware Provider, dann das die Software, sagen wir mal, die Infrastruktur, wie, sagen wir mal jetzt euch als Beispiel, und was war das dritte?
Den Operator. Das ist derjenige, der zum Beispiel viele Fahrer vor Ort hat oder sich jede Nacht darum kümmert, dass das alles geladen wird, dafür vielleicht auch Infrastruktur vor Ort hat, wo Fahrzeuge repariert werden können oder umgeschlagen werden können.
Okay, und dann jetzt in so einem B2G-Szenario, sagen wir mal jetzt, okay, die Stadt Hamburg entscheidet sich dafür, wir möchten jetzt, sagen wir mal, verschiedene Mobilitätsservices anbieten. Ne? Mhm. Wie würde das Szenario aussehen? Weil ich könnte mir das dann so vorstellen, okay, immer die Stadt Hamburg wird sich ja nicht damit auseinandersetzen, im Endeffekt, okay, wo kriegen wir jetzt zum Beispiel E-Scooter her, ne? Oder mit irgendwie Suppliern in Shenzhen oder so?
Also die Stadt Hamburg ist der Shareholder hinter der Hamburger Hochbahn zum Beispiel.
Ja.
Und die betreiben Busse und Bahnen und auch noch andere Dinge.
Ja.
Und die sehen wir eigentlich primär als seinen Operator.
Okay.
Die auch ein Stück Software manchmal selber machen oder auch mal vielleicht ein eigenes bei einer Fahrzeugentwicklung mitwerfen. Aber primär, was die können und die anderen nicht, ist, dass die hunderte, wahrscheinlich sogar tausende Fahrer beschäftigen, eigene Betriebshöfe haben, diese ganze Infrastruktur haben und auch betreiben. Und die Hochbahn kauft Fahrzeuge zum Beispiel beim Daimler, Software vielleicht in Zukunft bei uns und bietet dann damit mit eigenen Fahrern selber eine Art Moja-Shuttle an.
Ja, genau. So hätte ich mir das auch gesagt. Also vor allen Dingen, sagen wir jetzt, wenn man das Scooter-Beispiel nimmt, ne, wenn die jetzt Scooter anbieten wollen oder irgendeine Art von, keine Ahnung, zweirädiger Mobilitätsservice, dann würden die wahrscheinlich so eine Ausschreibung machen, was die Hardware angeht, ne? Und dann würden sich die.
Wir haben im Augenblick ungefähr ein Dutzend Stadtwerke und Energieversorger in Deutschland als Kunden. Also kleinere, auch in Bielefeld, weil ihr gerade davon gesprochen habt, von Bielefeld, und auch richtig große wie ENBW, die dann sagen, wir wollen so ein Stück Mobilität anbieten und dann ihr erstes Elektro-Scooter, Elektro-Carsharing launchen. Und genau, die Entwicklung unserer Firma ist im Augenblick, uns auf den Software-Teil zu konzentrieren und dann eben aber auch da, wo es nötig ist, die richtige Hardware-Kompetenz zu haben, um kritische Komponenten zum Beispiel absichern zu können, wie IoT-Units, und darüber hinaus dann in verwandte Bereiche, die auch durch Elektromobilität berührt werden, wie dann zum Beispiel Energiemanagement sich zu erweitern, weil wir im Endeffekt dann die Flotten auf unserer Plattform haben, denen wir sagen, wann und wo sie sich idealerweise laden lassen und die auch selber Storage-Kapazität haben und so. So dass wir im Endeffekt ein bisschen diese Bereiche Mobilität und Energie auch zusammenwachsen sehen und unseren Schwerpunkt dabei immer in der Software sehen.
Super spannend. Okay. Und ich würde ganz gerne, was auch eine sehr, sehr, sehr spannende Frage ist, glaube ich, wo du auch eine starke Meinung zu hast, auf dem ganzen Thema, du hast jetzt schon Moja angesprochen, auf das Thema autonomes Fahren und generell autonome Fahrzeuge. Ich denke mal, das ist auch ein Bereich, auf den ihr schaut und den du dir auch anschaust und die Entwicklung auch in dem Bereich, vor allen Dingen die Service Providers und ich denke mal auch die Companies, die in vor allen Dingen im Valley relativ stark sind und massives Funding haben und auch wie sich die deutschen OEMs da ausstellen. Wie siehst du da die Entwicklung einmal auf der einen Seite und auch so den sagen wir mal den Impact dann quasi auch auf die Gesellschaft, aber vielleicht auch so eine Stadt. Also was würde das genau verändern, deiner Meinung nach?
Man beschäftigt sich ja oft damit, wann diese Autos wohl wirklich kommen werden und so. Und zuletzt wurden da die Prognosen an den meisten Stellen eher ein Stück wieder zurückgenommen, das vielleicht auch noch länger dauert. Aber klar ist aus meiner Sicht, und manchmal ein bisschen übersehen ist aus meiner Sicht, dass wenn die irgendwann kommen, der Verkehr dadurch noch viel schlimmer wird, weil es ja dann Autos gibt, die eben auch leer fahren zusätzlich. Und spätestens dann, wenn autonome Autos kommen, ist für Städte wahrscheinlich, für große Städte der Punkt gekommen, wo die granularer in den Verkehr eingreifen müssen und vielleicht auf Einzelfahrzeugebene oder auf Betreiberebene von solchen New Mobility Services ein Stück weit eine Steuerung übernehmen müssen oder zumindest eine Transparenz brauchen, ob sich da an Regeln gehalten wird, weil im Endeffekt ja die Vorstellung sein könnte, dass diese Autos eben ihren Einsatz fahren und danach wieder rausgeschickt werden, um dann irgendwo draußen außerhalb zu parken, wo es günstiger ist, oder sich jetzt vielleicht reinigen zu lassen und dann wieder zurückzukommen und so. Und ich denke, dass die für uns, wir entwickeln nicht autonome Capabilities, wir interagieren mit autonomen Fahrzeugen, wir werden in Zukunft, es gibt ein Produkt, das heißt Wunder Shuttle, das ist im Endeffekt White Label Ride Hailing. Und im Augenblick ist ein Teil dieses Produktes eine Fahrer-App, die dann dem Fahrer sagt, wo der nächste Auftrag sozusagen stattfindet. Und eine Variante von diesem Produkt ist, dass wir einfach nicht eine Fahrer-App den Auftrag anzeigen, sondern direkt mit dem Fahrzeug kommunizieren. Über eine API, die eben dieses Fahrzeug autonom steuert. Das ist von uns, von unserer Seite, soweit die Interaktion. Aber die andere Interaktion ist über das Städteprodukt, was wir letzte Woche gelauncht haben. Und die Stadt Hamburg ist der erste Kunde davon, wo die Stadt transparent sehen kann von jedem Operator, was sie genau auf den Straßen machen. Und die sich wahrscheinlich in Zukunft dahin erweitert, dass man vielleicht bestimmte Regeln oder Ratios einführt, dass Autos eben nicht alleine ohne konkret jemanden zu befördern durch die Gegend fahren dürfen. Ich denke, dass die Rolle und dann auch die Chance der Städte ist, dafür eine höhere Auslastung zu sorgen.
Hm. Ja. Wir haben jetzt viel über Städte und vor allen Dingen auch deutsche Städte geredet, aber am Anfang meintest du, dass ihr auch viele internationale Kunden habt.
Ja.
Und international sieht die Infrastruktur ja auch manchmal ein bisschen anders aus. Es gibt ja teilweise riesengroße Städte, also gerade so in Südostasien, wenn ich mir da die Megacities angucke, oder auch riesige Flächen, wo relativ wenig Infrastruktur ist.
Ja.
Wo siehst du euren Beitrag da? Was tut ihr da? Was für Produkte bietet ihr da? Und was ist auch deine Vision da von der Mobilität? Und
das beste Produkt für Megacities in Emerging Markets, die jetzt nicht viel in Infrastruktur investieren wollen, ist das Carpool-Produkt. Also sogar unser quasi traditionelles Produkt, das wir einige Jahre exklusiv gepusht haben, und daraus sind dann noch andere erwachsen. Das bedeutet nämlich, dass man eine Art Ridesharing-Erlebnis hat, also wie bei Uber oder MyTaxi, aber die Menschen, mit denen man gematcht wird, eigentlich nicht Fahrer sind, die einen dahin bringen, wo man hin muss, sondern Leute, die mit ihrem Privatauto dahin unterwegs sind. Also wie eine Mischung aus BlaBlaCar, aber dann BlaBlaCar und Uber quasi in Echtzeit und so. Und damit haben wir also nachweislich in den letzten Monaten in den Philippinen, in Manila, 50.000 Autos jeden Morgen von der Straße genommen. Also mehrere Millionen Fahrten im Monat abgewickelt und so. Das ist was, also das kann man sich ganz gut, kann sich jeder auch vorstellen, das funktioniert nicht 24/7, nachts plötzlich mit jemandem zum Flughafen fahren oder so, vielleicht fährt dann da gerade keiner, aber es funktioniert sehr zuverlässig zur Rush-Hour morgens rein und abends raus aus der Stadt, und es ist extrem viel günstiger als die Ridesharing-Angebote und es senkt wirklich den Verkehr. Das haben wir in Manila einige Jahre gemacht, weil Manila als die am schlimmsten verstopfte Stadt der Welt halt gilt. Nach laut Economist braucht man da im Durchschnitt 4 Stunden am Tag, um halt zu pendeln, 2 Stunden rein, 2 Stunden raus und so. Und da in Manila nehmen sich alle, die es sich leisten können, ein Grab. Uber ist inzwischen da wieder verschwunden, hat nicht funktioniert, sondern also hat den Kampf verloren gegen Grab. Wer sich es leisten kann, nimmt ein Grab. Die meisten Leute können sich es aber nicht leisten, sondern stehen halt eine halbe Stunde oder so an in einem Vorortbahnhof, um dann sich in so einen Zug reinzudrängen, der dann nicht klimatisiert ist, und dann irgendwie so zur Arbeit befördert zu werden. Eine Nutzerin, die wir da so gefilmt haben, wir dann immer Leute begleiten, dann im Endeffekt zu so deren Fahrt verstehen, hat da gesagt, every day I do this, I lose my dignity, weil die dann im Endeffekt sich da so reingequetscht wird und dann steht so ganz eng und ist ganz heiß und alle schwitzen. Und die wollen eigentlich in Autos rein, aber nee, nicht jeder kann sich so einen privaten Fahrer oder überhaupt ein Auto leisten. Und dann erhöhen wir quasi nur die Auslastung der Autos. Und die Regierung in Manila ist inzwischen so krass vor dem Thema, weil die mit ihren eigenen Investments in Infrastruktur nicht nachkommen, dass sie die Hauptautobahn in die Stadt quasi, das heißt ETSA dort, nicht eine Carpool-Lane gemacht haben, sondern die ganze mehrspurige Autobahn ist quasi Carpool. Man darf dort nur noch fahren, wenn man mehrere Leute im Auto hat. Das ist kein monetäres Investment, funktioniert sofort auf der bestehenden Infrastruktur Produkt, was wir jetzt demnächst auch in europäischen Kontexten mit anderen Stakeholdern, also quasi dem ADAC von so und so, ist noch nicht quasi öffentlich, aber von einem anderen Land, das dann da auch gelauncht, weil das für europäische Kontexte auch Sinn macht, aber in Europa müssen wir immer noch einen stärkeren Incentive dahinter legen. Das haben wir zum Beispiel in München bei einem großen Arbeitgeber in München mit unserer Park-Software, unserer Parklösung kombiniert. Normalerweise würden Leute in Deutschland nicht unbedingt auf ihren Nachbarn warten und dann vielleicht den mitnehmen zur Arbeit oder so, weil das so umständlich ist und es vielen Leuten auch egal ist, wenn sie dafür 1 oder 2 Euro bekommen. Aber in dem Fall haben wir das mit dem Parkraummanagement kombiniert, so dass wenn man nachweislich mit einem Kollegen zusammen zur Arbeit kommt, wenn man ankommt, wird das Nummernschild erkannt, geht automatisch auf und man kriegt Zugang zu privilegierten Parkplätzen, die man sonst nicht kriegt, wo man sonst Angst hat, dass man vielleicht keinen kriegt oder draußen selber zahlen muss für einen Parkplatz irgendwo anders. Und wenn wir das so kombinieren, kann man Leute auch hier in München dann dazu bringen, das zu machen. Also das ist
ganz stark Incentive
eine Lösung aus Manila, aber sagen vielleicht etwas eher für diese Emerging Markets, da nehmen Leute das von alleine an. Mit so einem Trick kann man die vielleicht dann auch hierher übertragen.
Wie bist du auf die Idee damals gekommen? Was hat dich motiviert? War eher so der Gedanke Nachhaltigkeit, weil diese Städte so heftig verpestet sind und die Idee davon ist, oder war das wirklich so vom Problem her? Oder hattest du eine Lösung, weil ihr sowieso schon mit dem Carsharing soweit wart, vom Carpool her, dass du gesagt hast, da ist einfach eine Riesenmöglichkeit einfach.
Wir sind als normales Ridesharing gestartet eigentlich, genau wie Lyft und Uber. Und 2015 war die vorherrschende Meinung bei Investoren weltweit, dass Uber diesen Bereich dominieren wird und irgendwann quasi monopolisieren oder oligopolisieren würde und man nicht investieren kann in ein quasi Uber in Osteuropa oder so. Und deshalb waren wir eigentlich gezwungen haben das auch durch viele Gespräche dann so, haben wir dann überlegt, wie können wir dann noch etwas oben drauf legen, wie können wir das wirklich innovativer machen. Und dann war die Idee wirklich nicht ein Ride-Hailing, wo jemand einen fährt irgendwo hin zu machen, sondern zu versuchen, Ride-Hailing bei anderen Leuten, die dann auch in die Richtung fahren, zu machen. Und zum Glück, und das war für Investoren auch interessant, zu überlegen, hier ist was Neues, das könnte dann gut competen, das ist noch günstiger und so. Und dann hatte jemand aus dem Team damals die gute Idee, das auch nicht in kleineren europäischen Städten zu machen, also wo man notfalls auch mit dem Fahrrad überall hinkommt, sondern in richtig großen, heftigen Städten wie Manila halt. Und da haben wir das dann ein Jahr lang, haben wir in Manila dieses Carpooling aufgebaut, wie so ein Showcase, und im ersten Jahr 300.000 Fahrten gemacht und so und wirklich Liquidität gehabt. Und dann haben wir das danach in halt andere Märkte noch getragen.
Ich finde es ganz gut, dass du jetzt gerade das Beispiel von Manila genommen hast. Ich sag mal, Europa hat eine heftig gute Infrastruktur. Es gibt trotzdem immer noch, sagen wir mal, Möglichkeiten für die Optimierung. Aber ich würde ganz gerne wissen, wie wichtig sind Emerging Markets für euch? Also du hast Manila genannt,
in Asien. Wir haben im Augenblick gut 70 Kunden, die Software von uns lizenzieren und damit Services, Mobility Services betreiben. Und zwar in über 100 Städten auf 5 Kontinenten jetzt im Augenblick. Es ist schwer zu sagen, jetzt sind zum Beispiel nur Developing, also es ist weder nur Developing Markets noch nur Developed Markets. Wir launchen jede Woche neue Kunden und in den letzten 3-4 Wochen zum Beispiel sowohl in Afrika als auch in Island, Sacramento, in Riyadh, in Saudi-Arabien so. Also das passiert überall und wir können unsere Produkte halt auch überall einsetzen. Also nach Spend, also Umsatz pro Monat, sind die meisten Kunden in Deutschland, Kalifornien und Japan geheadquartert. Aber diese Kunden launchen Produkte dann auch international. Ja. Ne, also der japanische Kunde launcht eben in Manila zum Beispiel.
Ja, okay. Du bist in erster Linie Gründer.
Ja.
Hast auch einen BWL-Background.
Ja.
Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, abgesehen davon, dass gewisse Buzzwords, einen entsprechenden Hype haben, wirst du ja nicht davon absehen können, dir nicht das Thema Künstliche Intelligenz zum Beispiel anzuschauen oder einfach auch generell dir zu überlegen, okay, inwieweit hat das das eine Wichtigkeit zum Beispiel für unser Unternehmen? Alle denke ich mal auch in den Services. Gut, du bist jetzt nicht der CTO, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass du dir darüber Gedanken machst, okay, was hat das für eine Auswirkung gegebenenfalls für unser Unternehmen in der Zukunft auch, aber auch in Möglichkeiten zum Beispiel für Services. Möchtest du da vielleicht ein bisschen drauf eingehen?
Ja, wir haben, wenn man von dem, was Endkunden sehen, den Apps, wo ich vielleicht meinen Scooter finden kann oder sowas, absieht, ist eigentlich wie die Spitze des Eisbergs. Und das meiste ist darunter im Bereich Operations. Unsere Kunden, die Operator, competen auf Verfügbarkeit und Kosten. und brauchen bessere Tools dafür, zu wissen, wann sie wo, vielleicht wie viele Fahrer vorhalten müssen oder welches Fahrzeug sie am Morgen, nachdem es geladen wurde, wo positionieren sollten und so. Und das sind klassische Anwendungsfälle für Verarbeitung von großen Daten und halt Optimierungsprobleme, die man auch mit Machine Learning eventuell optimieren könnte. Und um das in Zukunft noch heftiger voranzutreiben, haben wir im Endeffekt ein Data-Team, was wir auch noch stärker ausgebaut haben. Diesen Sommer ist ein Head of Data gekommen, der am MIT ausgebildet wurde und bisher so im E-Commerce sich ausgetobt hat. Und der hat weitere Leute reingeholt und wir interviewen ständig auch Leute in dem Bereich. Zum Beispiel letzte Woche war jemand von Uber aus San Francisco hier, die da wirklich krasse auch Subteams haben. Ja. Aber im Endeffekt so ein bisschen andere Probleme haben, warum Talent da vielleicht nicht bleiben will, weil der Stock jetzt nur noch sinkt oder so und nicht mehr irgendwie einen Faktor 10 machen wird. Und es ist für uns so ein bisschen under the hood, nicht so sichtbar, aber total strategisch da mehr Wissen aufzubauen. Okay. Und eigentlich ja ein Stück weit noch mehr Value für unsere Kunden zu schaffen, die sich schon überlegen könnten, naja, ich könnte auch eines Tages diese App selber bauen und nicht mehr Lizenzgebühren zahlen, aber es macht einfach absolut keinen Sinn, für diese allermeisten Kunden dann zum Beispiel sich ein X-Mann-Data-Team vorzuhalten. So. Ja, weil wenn man dieses Level von Sophistication will, kann man das bei uns, unsere Fee-Struktur ist pro Fahrzeug pro Monat. Mhm. Also kann man mit dem Kosten von einem Programmierer zum Beispiel da reingehen, dieses Produkt bei sich auch haben. Ja. In Zukunft wird das dann noch weiter ausdifferenziert sein, dass man sagt, es gibt ein Basisprodukt und ich kann bestimmte Komponenten vielleicht hinzubuchen, die auch nicht jeder braucht, die erst wichtiger werden, wenn meine Flotte größer wird oder so. Da investieren wir sehr stark rein.
Ich finde es ganz cool, jetzt trigger ich da mal dran, weil du das jetzt gerade genannt hast. Du sagst, okay, ihr habt jetzt einen neuen Head of Data bekommen.
Ja.
Wurde am MIT ausgebildet und hat sich im E-Commerce ausgebildet. Wie habt ihr den an Land geholt? Also ich denke mal so, vor allen Dingen in dem Bereich oder generell in den Technical Positions ist ja jetzt nicht wirklich
Er konnte sich wahrscheinlich aussuchen, wohin er geht.
Um es auf den Punkt zu bringen.
Wir wollen hier bei Wunder bis zum Jahresende noch 60 bis 80 weitere Leute einstellen. Die meisten im Bereich Product and Engineering. Ja. Und die Stellen können wir nur füllen, indem wir komplett international rekrutieren. Also im Augenblick sind es ungefähr 150 Leute und von denen kommen wahrscheinlich 30 bis 40 oder so aus Deutschland. Es gibt dann über 30 Nationen und so. Und in jeder Batch, die anfängt, immer am Anfang des Monats ungefähr 10 Leute, sind die allermeisten halt sind dann bei 10 Leuten 7 oder 8 verschiedene Länder. Weil wir halt bestimmte Profile suchen und die dann proaktiv ansprechen. Oft, natürlich sind die auch aus unserem Netzwerk irgendwie oder um eine Ecke und so. Es gibt viele Empfehlungen aus dem Team raus. Mhm. Und die dann im Endeffekt nach Hamburg einladen und denen einfach den Weg aufzeigen, dass wir schnell Blue Cards, das ist ja das Äquivalent der Green Card, sozusagen heißt in Deutschland Blue Card, können wir schnell organisieren innerhalb von einigen Wochen. Hamburg ist sehr attraktiv, also vom Lebensstandard her. Wenn Leute noch überlegen, vielleicht, wenn die schon ein bisschen auch weiter sind, ein paar Jahre Erfahrung haben und überlegen, demnächst vielleicht sogar Kinder zu haben, dann ist das ein sehr, sehr attraktiver Standort in Hamburg, extrem von der ganzen Versorgung, die da ist und was dann alles hier umsonst angeboten wird und Sicherheit und Gesundheit und so. Das ist einfach viel attraktiver als die allermeisten Städte auf der Welt. Darum können sich viele Leute gut vorstellen, einige Jahre hier zu arbeiten. Und welche, die das in Deutschland machen, können sich auch manchmal vorstellen, einfach so ihr halt etwas traditionelleres Umfeld zu verlassen, weil die dafür gar keine Einschränkungen hier haben. Wir competen auf Salary mit allen anderen Arbeitgebern hier. Und zusätzlich dazu sind die meisten Teammitglieder bei uns irgendwie am Unternehmen beteiligt. Und es gibt ja eine Reihe von weiteren sozusagen Perks. Also wir gehen immer darauf, dass wir sagen, wir haben strikt das beste Angebot, wenn man alles zusammennimmt. Und dann muss man sich immer noch überlegen, ob man Lust hat, in den nächsten Jahren in so ein Umfeld zu gehen. Das kann auch manchmal keinen Sinn machen, dass man sagt, boah, ey, jetzt das passt gar nicht zu meiner Lebensplanung gerade oder so. Ich möchte gerade ein bisschen was anderes machen. Aber wenn man Lust hat, in so einen sehr schnell bewegendes Umfeld zu gehen, wo alle versuchen, wirklich in dieser Mobility-Industrie so ein Champions-League-Spiel zu spielen, dann kann man sich hier sehr stark ausleben, sage ich mal.
Ja.
Und das möchten manche auch.
Du hast gesagt, ihr sucht nach ganz bestimmten Profilen, Charakteren. Wonach suchst du? Worauf legst du Wert, wenn du so ein Team aufbaust, wenn du Leute suchst und findest? Was ist dir wichtig dabei?
Also ich meinte damit im ersten Schritt bestimmte Hard Skills einfach, ne, die immer da eine Rolle mitspielen. Wir suchen also für bestimmte Stellen bestimmte Profile und Vorerfahrungen so. Aber dann gibt's so ein Layer von Soft-Faktoren sozusagen oder Cultural Fit, den wir dann auch abklären wollen. Und dazu gehört neben dem Bewusstsein dafür, was für ein Umfeld das sein soll und der bewussten Entscheidung, da eben auch reingehen zu wollen, so ein Abgleich über unsere vier Werte, die wir eigentlich dann vorantreiben. Und mit diesem Bewusstsein für das Umfeld meinen wir quasi, dass in Deutschland ja Startups kein, sag mal, sehr besonderes Thema ist. Viele Leute machen ein Startup, genauso wie auch viele Leute Fußball spielen zum Beispiel und dann aber in Regel meinen, am Wochenende ein bisschen spielen. Und manche Leute spielen vielleicht in einem Verein oder in der Liga. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, dass wir inzwischen mit dem, wo wir vielleicht die Kunden, die wir angenommen haben, die Versprechen, die wir denen gemacht haben, auch das Geld, das wir auch genommen und so weiter, wirklich in der internationalen Liga spielen. Und wenn man, das muss man sich bewusst für entscheiden, habe ich Bock, Fußball zu spielen, aber habe ich dann auch Bock, wirklich in so einem Verein zu spielen, weil da wird dann vielleicht jeden Morgen trainiert und so. Und dann gibt's Spiele, wo ich dann hinreisen muss und so weiter. Und da würde auch keiner sagen, wenn dein Cousin bei Bayern München spielt, dann sagst du nicht, musst du dann wirklich jeden Morgen zum Training pünktlich da sein und ist es nicht ein bisschen stressig, wenn ihr dann durch die Gegend reist für die Spiele oder so? Also es ist dann einfach so für ein paar Jahre voll spannend, kann man auch viel mitnehmen, kriegt man extrem viel Support-Infrastruktur, aber man muss dann halt wirklich rausgehen und spielen und dann auch was leisten in dem Augenblick. Was meine ich damit? So dieses Bewusstsein dafür. Und manche denken dann so, wenn wir das ein bisschen besprechend erklären, oh, das möchte ich eigentlich gerade gar nicht, es passt gar nicht für mich gerade. Und das Zweite, diese Werte, das geht, das sind Impact, Ownership, Speed und Trust. Und es geht damit los, dass Leute definieren können, welchen Impact sie für die Firma haben werden mit ihrer Arbeit oder sich vorstellen, was sie gerne erreichen würden. Großes Bewusstsein, wie das, was ich da vielleicht reinkomme, um zu machen, wie sich das verlinkt mit dem, was die Firma dann braucht. Ownership, indem sie wirklich auch schon in der Vergangenheit, also diese Anzeichen haben, dass sie dann einfach Initiativen übernommen haben, selber gestartet haben und so weiter. Diejenigen waren, die was angestoßen haben und so. Und Speed, dass man dann relativ schnell auch Ergebnisse zeigt, einfach relativ schnell dann zum Abschluss kommt, da was ausprobiert und wieder merkt, dass es doch nicht geht oder so, relativ agil unterwegs ist. Und daraus, aus diesen drei Sachen, erwächst quasi Vertrauen. Und das ganze System bei Wunder, quasi so Management-System oder so, ist um Vertrauen rumgebaut. Ist kein System, wo immer vielleicht ja drei Leute das abzeichnen oder so und immer Sechs-Augen-Prinzip oder so, sondern wo Leute sehr viel Autonomie für ihre Bereiche bekommen, weil wir unseren Leadern zu 100% vertrauen. Und dieses Vertrauen wird aufgebaut durch diese Definition Impact, schnell Ownership zeigen, schnell Ergebnisse haben und so. Und dieses System erlaubt uns, viele Aktivitäten parallel zu machen und darin relativ schnell zu sein. Also nur so konnten wir die letzten drei Monate jeden Monat ein neues Produkt launchen, weil es kein zentrales Komitee gibt oder zwei Gründer oder so, die dann wirklich jedes Detail kennen oder wo die dann immer dann vorbeigehen müssen. Das schaffen wir zeitlich nicht, sondern was ist dann so dezentral im Vertrauen zueinander dann baut. Und dadurch sparen wir uns ganz, ganz viel Zeit auf irgendwie Controlling Ebenen oder so zwischen Teams. Das sage ich dem Team noch nicht, weil oder ich mag nicht mit dem Team arbeiten, sondern es gibt diese Vertrauensbasis halt. Ja. Manche Leute sind halt schon relativ stark auf vielleicht einen bestimmten Karrierepfad geeicht oder auf Titel oder so ein paar äußere Faktoren und so und lassen sich nicht so gerne auf so ein Vertrauensumfeld ein. Und was wir eher haben, ist, dass wir im Leadership-Team lauter Leute haben, die ziemlich agnostisch sind darüber, vielleicht wie viele Leute sie gerade im Team haben oder wie viel Budget oder ob sie dieses Problem angehen oder nachher in ein paar Monaten vielleicht auf was anderem arbeiten, weil die stärker vielleicht in sich selbst ruhen und sagen, whatever is best for the company, so. Das wirklich sagen können, weil die pushen das voran, die sind daran auch beteiligt und es ist denen egal, wenn die dann zeitlang 5 Leute haben und dann wieder 40 oder so.
Ich finde, es gibt noch ein Thema, über das wir sprechen sollten, und zwar mit dem ganzen, sagen wir mal, Hype um die Startups und vor allen Dingen jetzt im Mobilitätsbereich wird halt sehr oft mit dem Thema Sustainability argumentiert.
Ja.
Das Wort Sustainability fällt sehr oft, ne? Vor allen Dingen, sagen wir mal, in den ganzen Last-Mile-Providern und ja auch die anderen Mobilitätsdienste, vor allen Dingen im sagen wir mal, im E-Mobility-Kontext. Was ist deine Meinung generell zu den Entwicklungen rund um das Thema Sustainability? Also A, ich sag mal, das ist ja scheinbar deutlich an ja, sagen wir mal, Attention zugewonnen hat, auch in der Gesellschaft, sagen wir mal, aber auch, keine Ahnung, dass man das jetzt auch bei Unternehmen sieht, ne? Also wie siehst du da die Entwicklung? Ist es mehr, ja, sagen wir mal, Schall als Rauch und oder mehr Schall und Rauch und oder ist es wirklich etwas, eine Bewegung, die auch irgendwie Hand und Fuß hat?
Also man hat immer die Hoffnung, dass man tolle neue Produkte entwickeln kann, mit denen man dann viel Umsatz machen kann und die dann aber auch viel nachhaltiger sind als davor. Und dann muss ich nicht verzichten, sondern wenn ich es mir leisten kann, kann ich mir dann einen Tesla kaufen und dann habe ich ein gutes Gewissen und heiz trotzdem mit in 2,6 Sekunden von 0 auf 100. So, das habe ich letztes Wochenende gemacht, das war großartig. Aber ein geliehen bekommen. Aber das darunter unter dem Boden lauter Lithium-Ionen-Batterien sind und die extreme Grundwasser Verschmutzungsprobleme in anderen Ländern auslösen und so weiter, das ist natürlich erstmal so ein bisschen vielleicht ausgeblendet, dass da ein Rattenschwanz von neuen Problemen kommt. Und ja, eigentlich ist
wir in Deutschland haben.
Und eigentlich ist in wahrscheinlich in vielen Fällen nicht, sag ich mal, mehr oder noch vielleicht krasser beschleunigt und so weiter die Lösung, sondern das sind manchmal extrem auch Low-Tech-Lösungen, die vielleicht durch einen Tech-Layer irgendwie enabled werden oder so, aber ein Ergebnis könnte zum Beispiel sein, dass wir im Ergebnis in deutschen Städten viel mehr Fahrrad fahren und dafür vielleicht auch ein Stück weit Infrastruktur brauchen können und vielleicht sind diese Fahrräder auch geteilt oder so. Vielleicht müssen die aber auch noch nicht mal eine Batterie haben, kein Elektrorad sein. Warum eigentlich? Also viele Leute sind sozusagen in der Lage, genauso schnell auch alleine zu fahren. Und da ergibt sich bestimmt an manchen Stellen auch ein Konflikt zwischen privaten Businessinteressen, neue Produkte reintreiben zu wollen und dem, was dann insgesamt für eine Stadt am besten sein könnte. Und ich denke, das ist absolut auch jetzt eine private Meinung, aber dass die Städte auf jeden Fall da im Lead sein sollten, wie Mobilität bei ihnen aussieht und was sie vielleicht fördern, wem sie dann vielleicht Lizenzen oder eine Spur auf der Straße und so weiter geben. Und das ist im Endeffekt auch eine politische Entscheidung. Und bei neuen Produkten, glaube ich, muss man wirklich mal aufpassen, ob das dann in Summe wieder Sinn macht. Und man darf auf keinen Fall natürlich denken, dass elektrifiziert sofort irgendwie sauber und gut ist. Und gleichzeitig muss man aber auch den neuen Themen dann vielleicht so ein Stück Zeit lassen. Man muss immer so langfristig genug denken, wo geht das dann eigentlich hin? Oder ist dieser grundlegende Trend eigentlich die richtige Richtung? Wenn man zum Beispiel jetzt über Scooter sich fragt, wie lange halten die dann oder woher kommen die Batterien und so, dann muss man auch sehen, dass Scooter eigentlich wie so eine Art ja Frontrunner sind für einen ganzen Trend, nämlich quasi elektrifizierte Mikromobilität. Also eben nicht mit einem Verbrenner, der dann irgendwie 1,5 Tonnen wiegt, so in der Stadt hin und her zu fahren, weil der auch auf der Autobahn fahren könnte und dafür so ausgelegt ist, sondern in kleineren und elektrifizierten Fahrzeugen in der Stadt zu fahren. Das ist per se absolut genau die richtige Idee. Es kann aber total sein, dass diese erste Generation von Fahrzeugen, die da angerollt kommt, noch relativ unausgegoren ist und ja, vielleicht aber auch sich noch stark verbessern wird. Ja. Da muss man so ein bisschen auf jeden Fall abstrahieren, ob es in die richtige Richtung geht, aber sich dann auch nochmal im zweiten Level fragen, ob es überhaupt etwas sein muss, was vielleicht auch dann noch mehr kostet oder manchmal ganz einfache Lösungen wie halt Fahrräder ein wichtiger Mix sein sollten und die werden wahrscheinlich nicht so stark privat gepusht werden, weil die weil man damit vielleicht nicht so ein großes Geschäft machen kann.
Ja, genau. Die Zeit rennt. Benjamin, letzte Frage.
Genau, unsere letzte Frage an unseren Gast ist immer, dass wir uns wünschen, dass er eine Prognose abgibt über die Zukunft. Weil
der Mobilität oder allgemein?
Allgemein. Du darfst dir das Thema aussuchen, du darfst dir den Zeitrahmen selber stecken. Du kannst aber auch über Mobilität eine zu prognostizieren.
Ich denke, dass man also sich wirklich manchmal fragen sollte, ob tatsächlich alles immer besser wird oder man in manchen Dimensionen, zum Beispiel, dass man ganz günstig überall hinfliegen kann oder alles immer komfortabler wird und wir immer mehr Material um uns rum sammeln, ob wir da auch an Grenzen stoßen könnten und sich wirklich Themenbereiche vornehmen, die es sich lohnt, einfach die Qualität wahnsinnig zu steigern. Also nicht mehr, sondern einfach viel besser. Wenn man sich überlegt, dass es, also Klagen der deutschen Umwelthilfe braucht, um vor Gericht Städte dazu zu bringen, EU-Normen einzuhalten in sozusagen Luftverschmutzung oder so, dann ist klar, dass man da irgendwie noch extrem viel aufräumen könnte. Und ich denke, dass wirklich natürlich eine Zeit kommt, wo viele Leute nicht sagen, ich muss jetzt noch schneller an noch mehr Orte oder sowas, sondern ich möchte einfach, dass das einfach viel gesünder ist und vielleicht auch dann für meine Kinder oder für die Umwelt allgemein. Und da kann man, glaube ich, auch mit Technologie was erreichen, und da muss man investieren, und da würde ich auch so mir wünschen, dass viele, die vielleicht ja eigene Ressourcen haben, weil sie selber was Besonderes können, weil sie Programmierer sind oder weil sie Geld zu investieren haben, sich da die Dinge ein bisschen danach aussuchen, was sich eigentlich wirklich lohnt, was wirklich Qualität bringt und nicht nur mehr. Wir dürfen auf keinen Fall weiterhin irgendwie den Erfolg danach messen, ob da mehr umgesetzt wurde oder ob da vielleicht dann mehr produziert wurde am Ende des Jahres. Es ist kein Alarmsignal, wenn das deutsche GDP etwas langsamer wächst oder schrumpft. Man muss wirklich Maßeinheiten finden für Qualitätssteigerung.
Ja.
Da sind wir noch ein bisschen unterentwickelt, glaube ich.
Top. Vielen Dank,
Tim. Vielen Dank, Gunnar. Danke, dass wir da bei dir sein durften.
Gerne.